Es wurde eben so schön gesagt, ja, ihr freut euch auf die Predigt, aber ihr wisst ja noch gar nicht, was kommt. Ja gut, Gottes Wort, da kann man sich immer drauf freuen, auf jeden Fall. Wir haben eben gesungen, so groß ist der Herr. Und da habe ich gestern eine Geschichte gehört, wo wirklich das nochmal deutlich wird. Ich war auf dem Malachi-Jugendtag im Erzgebirge. Und dort hat ein Missionar erzählt aus Usbekistan. Und in Usbekistan, das ist muslimisch, ne, das ist nicht so zwischen Afghanistan und China, also so mittendrin im Zentrum von Asien. Und da ist das verboten, über Jesus zu reden. Vor allen Dingen darf man nicht an Menschen unter 18 Jahren das Evangelium geben, weil das geht gar nicht. Das ist verboten, strengstens verboten. Aber trotzdem gibt es dort geheime Sommerferienlager. Und die werden da durchgeführt, auf jeden Fall. Und dann kam in eins dieser Ferienlager ein Junge, den niemand kannte. Und das ist gefährlich. Man weiß nie. Es kann sein, dass das ein Spitzel von der Polizei ist, auch schon in dem Alter. Ne? Aber die Leiterin dieses Ferienlagers dachte sich, nee, den kannst du jetzt nicht wegschicken. Also die hatte irgendwie nicht keine Freiheit, ihn wegzuschicken. Na gut, er machte mit. Also er hat alles mitgemacht und hat sehr interessiert gefragt, hat Bibelverse auswendig gelernt und alles wirklich dabei gewesen, hat sich gefreut, hat ihm Spaß gemacht. Und dann gab es da auch einen Wettbewerb. Wer am meisten Bibelverse auswendig lernt, für die Kinder, die am meisten Bibelverse auswendig lernen, für die gibt es einen Preis. Die dürfen mit einer der Mitarbeiterinnen dann mal in die Hauptstadt. Und das ist für Menschen vom Lande dort, die vom Dorf sind, das ist wie in einer anderen Welt. Wie als würden du und ich auf den Mars fliegen. Weil da waren die nie. Die kommen nicht raus aus ihrem Dorf. Auf jeden Fall, er war einer derjenigen, die am meisten Bibelverse gelernt hatten. Und dann ging es in die Hauptstadt und dann hier mal gezeigt, guckt euch mal hier die Regierungsgebäude da und ne, alles so. Ne. Und sie haben gestaunt. Naja, wieder zurück. Und dann waren die Ferien zu Ende. Und die Klassenlehrerin, dieses Jungen auch, hat dann gesagt, ja, schreibt mal auf, was ihr in den Ferien erlebt habt, macht mal einen Aufsatz. Und der Junge schrieb, ich war im Ferienbibellager und hab da und Bibelverse auswendig gelernt und wir waren in der Hauptstadt. Er schreibt 7 ganze Seiten voll, was er alles erlebt hat in den Ferien. Die Lehrerin liest sich den Aufsatz durch und denkt sich, boah, Hilfe, geht sofort zum Direktor, schauen Sie mal, hier. Bibel, Ferienlager, ne? Geht ja gar nicht. Und der Junge erzählt überall an der Schule, an seinen Kameraden in der Klasse und am Pausenhof, was er alles erlebt hat und wie toll das alles war. Das geht ja gar nicht. Da erzählt jemand, also dieser Junge, an andere Kinder unter 18 etwas von der Bibel. Die Polizei wurde gerufen. Da kam ein Polizist und hat ihn genommen und er sollte vernommen werden in der Hauptstadt und es droht ihm eine Gefängnisstrafe, auch schon diesem Kleinen. Und so war er in dem Polizeiauto und sie fuhren also Richtung Gerichtsgebäude. Und naja, es ist Usbekistan, etwas anders als bei uns. Auf jeden Fall während der Fahrt über Land, da queren ein paar Dromedare die Straße. Und der Polizist, der regt sich richtig auf, er muss in die Eisen und was ist das für ein Kameltreiber? Und der flucht so vor sich hin. Und der kleine Junge dann, also fluchen ist Sünde. Dafür wird Gott sie eines Tages richten. Okay. Geht weiter. Und sie kommen und sie sehen, beobachten, wie jemand die Verkehrsregeln krass missachtet, irgendwie Vorfahrt genommen und sonst was. Und der Polizist sagt, ach, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich bin ja auf dem Weg zum Gerichtsgebäude. Und dann sagt der Junge, aber sonst würden sie die ja schon anhalten, ne? Ja, würde ich machen. Ja, aber da würden sie sich wahrscheinlich auch bestechen lassen, ne? Und Bestechung, das geht ja gar nicht, sich bestechen lassen, ne? Also das ist ja Lug und Betrug, dafür kommt man in die Hölle. Und er fährt weiter. Dann sind sie noch vor den Toren der Hauptstadt und der Polizist überlegt sich das und kann ich nicht machen. Er dreht um, fährt wieder zurück ins Dorf. Meinst du der Schuldirektorin, ich kann diesen Jungen nicht zum Gericht bringen. Ja, wieso nicht? Dieser Junge, sein Vater ist ein Schwerverbrecher, sitzt im Gefängnis. Seine Geschwister sind schon ganz oft mit dem Gesetz in Schwierigkeiten geraten. Die waren schon mehrmals in Haft und wieder draußen. Und dieser Junge ist der Einzige, aus dem was geworden ist. Und den soll ich ins Gefängnis bringen? Nein, mache ich nicht. Und dann sucht dieser Polizist. Und er findet. Und dann kommt er zu der Leiterin dieses Bibelferienlagers. Und dann sagt er, Sie machen hier ein Bibelferienlager, ne? Und die... Und dann sagt, keine Angst, keine Angst. Ich weiß, was das alles für Gutes hier bewirkt. Können Sie mir mehr über die Bibel und Gott erzählen? Und der Mann kam zum Glauben. Gott ist groß. Er kann viel, viel, viel machen. Und dieser Junge, der hat über Jesus geredet. Und wir haben manchmal so viel Angst, über Jesus zu reden. Und dieser Junge, der hat wirklich befürchtet, er kommt ins Gefängnis. Ja, wunderbar. So groß ist Gott. Aber das ist gar nicht unser Thema, obwohl teilweise schon. Denn das Thema ist vom Selbstvertrauen zum Gottvertrauen heute. Haben wir eigentlich so einen Präsenter oder willst du das immer dann weitermachen, die Folien? Ja, perfekt, vielen Dank. Also ich möchte uns heute etwas mit auf den Weg geben. Ich möchte dich hineinnehmen in eine bekannte Geschichte. Ihr kennt sie alle. Jesus und seine Jünger. Sie hatten sich an einen einsamen Ort zurückgezogen. Die Jünger sollten eine Chance haben, sich auszuruhen. Er sagte, geht an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Jesus hatte gesehen, dass sie ziemlich fertig war, erschöpft. Die Jünger sollten eine Chance haben, sich auszuruhen. Aber daraus wurde nichts. Eine riesige Volksmenge kam mit einmal an diesen öden, einsamen Ort, wo sie sich ausruhen sollten. Und Jesus hatte den ganzen Tag zu tun. Er heilte viele Kranke. Und die Jünger und auch Jesus, die kamen dabei nicht zur Ruhe. Und die Jünger wurden unruhig. Die Leute wurden hungrig und weit und breit war kein Geschäft, kein Restaurant, kein McDonald's, kein Subway, kein Kentucky Fried Chicken, nichts davon. Es gab nichts zu essen in dieser öden Gegend. Eine einsame Gegend halt. Und die Jünger baten Jesus, schick sie weg, damit sie sich was zu essen kaufen können. Aber Jesus, der kam auf eine ganz verrückte Idee. Nämlich, dass die Jünger den Menschen etwas zu essen geben sollten. Ein Junge hatte 5 Brote, 2 Fische. Und dann tat Jesus, ganz unspektakulär, das große Wunder der Speisung der 5000. Da sind ja eigentlich nur die Männer gezählt. Das waren wahrscheinlich eher 10.000 mit Frauen und Kindern zusammen. Und sie waren satt. Einfach satt. So viele Menschen. Wow. Und wenn die Jünger jetzt gedacht haben, okay, jetzt ist aber Ruhe, dann hatten sie sich geirrt. Und hier setzt der Text von heute früh ein. Und zwar hier Matthäus 14, 22 bis 33. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf den See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich!
Zweimal drücken, guck mal.
Nee.
Das kenn ich.
Et will nicht. Technik, die entgeistert.
Das kenne ich auch. Du kannst nichts dazu.
Ja, das ist... Jesus hatte auch keinen Präsenter. Hat sich hängen, ist hängen geblieben.
Musst du mal rausgehen aus der Präsentation. Kriegt man ein Lied an oder irgendwas?
Ja.
Ja gut, da kann ich auch weiter einfach, dann gucken wir halt nicht mehr drauf, ne? Aber sieht ja schon mal gut aus, ne? Wunderbar. Also, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen, die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Die Jünger, sie waren kaputt. Sie waren müde. Aber Jesus, der drängt, ja nötigt sie, ins Boot zu steigen. Sie sollen schon mal ans andere Ufer, hey, es ist aber hell, ans andere Ufer fahren. Er würde später nachkommen. Ans andere Ufer. Und das am Abend. Außerdem schien es etwas stürmisch werden zu wollen. Aber nein, der Meister blieb hartnäckig. Sie gingen also ins Boot. Der Wind wurde über Nacht immer heftiger. Sie hatten ja nur eine Strecke von ca. 20 Kilometern zu fahren, aber der Wind kam von vorn. Inzwischen war es zwischen 3 und 6 Uhr morgens. In unserem Text stand die vierte Nachtwache. Das heißt, die erste Nachtwache 18 bis 21, die zweite Nachtwache 21 bis 0 Uhr, die dritte Nachtwache 0 bis 3 und die vierte eben von 3 bis 6. Die Wellen schlugen ins Boot, manchmal auch ins Boot. Es wurde gefährlich. Sie waren in Not. Und plötzlich kam eine Gestalt übers Wasser. In der heraufziehenden Dämmerung erkannten die Jünger, dass sich da etwas über das Wasser bewegte. Zu der angespannten Lage im Boot, da kam jetzt noch die Angst vor einem Geist dazu. Die Jünger schrien vor Furcht. Da erinnere ich mich, ich war ja früher beim Missionswerk Bruderhand gewesen und da haben wir unter anderem auch Teenager-Freizeiten durchgeführt. Und da haben wir uns einmal den Gag erlaubt. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht und das ging da in den Wald. Und es war aber schon Herbst, das heißt, das Feld war schon abgeerntet vom Bauern und deswegen war es kein Problem. Dass nämlich einer der Mitarbeiter hatte dann, der lief dann sozusagen, als die Kinder wieder aus dem Wald herauskamen mit uns, ist einer der Mitarbeiter ungefähr so in 50 Meter Entfernung übers Feld gelaufen, aber eben mit einem Laken über sich drüber und von innen mit einer Taschenlampe beleuchtet. Huh! Und so, ne? Mann, haben die geschrien vor Furcht. Das, ja. Und genauso ging es den Jüngern hier auch. Ja, stell dir das mal vor, du bist auf dem Wasser, in einem Boot. Es wird gerade so langsam ein bisschen hell oder vielleicht kann man etwas im Mondlicht erkennen. Und da läuft was. Ey, sag mal, da läuft normalerweise nichts. Da kann nichts laufen. Und jetzt, wo sie so vor Angst schreien, gibt sich Jesus ihnen zu erkennen und sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wie reagierten die Jünger? Ab jetzt lesen wir nur noch von Petrus. Und um den soll es auch gehen heute früh. Petrus, der prescht hervor wie so oft. Ich glaube, er hat oft geredet, bevor er nachgedacht hat. Ich erinnere mich an die Verklärung, wo Mose, Elia und Jesus gemeinsam auf dem Hügel sind und von Gottes Herrlichkeit umstrahlt werden. Und was tat Petrus? Anstatt anzubeten, sagt er, ey, gut, dass ich hier bin. Da kann man ja drei Hütten bauen. Eine für Elia, eine für Mose, eine für dich. Da muss Gott ihm erst mal klar machen, es geht nur um seinen Sohn. Alles andere ist unwichtig. Auch bei der Gefangennahme von Jesus ist es Petrus, der sofort etwas tut. Und er schlägt dem Knecht des Priesters das Ohr ab. Ich glaube, er wollte was anderes treffen. Aber auf jeden Fall, er macht was. Und kurz vorher noch, da hat er gegenüber Jesus mit stolz geschwellter Brust gesagt, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß an dir nehmen. Jesus sagte ihm dann voraus, dass er ihn verleugnen werde. Aber Petrus blieb dabei. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Na, wir wissen, wie die Sache ausging. Petrus, ein Mann mit Selbstvertrauen und großer Klappe. Und um ihn soll es heute früh auch gehen. Und die Überschrift ist Petrus, vom Selbstvertrauen zum Gottvertrauen. Yay! Läuft. Und der erste Punkt, Unterpunkt ist, wage viel mit Jesus. Wage viel mit Jesus. Petrus und die anderen Jünger, die waren echt in der Not. Sie waren mitten auf dem See Genezareth und kamen wegen des Gegenwinds einfach nicht voran. Es war nachts und nach dem anstrengenden Tag waren sie einfach nur fertig. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber ihr kennt bestimmt so eine Situation. Du fährst Auto und du willst eigentlich dein Ziel erreichen, so mitten in der Nacht, spät, und du bist müde. Und du merkst, ich kann eigentlich gar nicht mehr fahren. Und so ging es den Jüngern. Sie waren fertig und kaputt. Sie sollten sich eigentlich schon vor der ganzen Speise der 5000 ausruhen. Und jetzt auch noch das. Die können einfach nicht mehr. Hohe Wellen schlugen immer wieder ins Boot. Und zu allem Übel kam auch noch etwas Unbekanntes auf sie zu. Da ging eine Gestalt auf dem Wasser. Sie dachten an Gespenster und schrien vor Angst. Man kann sie verstehen. Eine Gestalt auf dem Wasser, in der Nacht. Eine vernünftige Erklärung gab es dafür nicht. Ein Bekannter von mir hat mal etwas erlebt. Also die Kinder waren schon aus dem Haus, seine Frau war im Krankenhaus und so war er alleine zu Hause. Ganz allein in dem großen Haus. Er liegt im Bett, schläft. Und mit einmal hört er einen Rums. Und ein paar Sekunden später hört er, wie ganz viele Glasscherben auf den Fußboden fallen. Und er denkt sich, Einbrecher. Und er hält sich, dann beim Herz geht so hoch und er verhält sich ganz ruhig, weil er weiß ja überhaupt nicht, was so Einbrecher einem antun können. Er tut so, als wäre er gar nicht im Haus. Ganz ruhig. Und morgens, als es hell wird, guckt er, was geschehen ist. Da muss sich in der Nacht der Wandspiegel von der Wand gelöst haben, mit Holzrahmen. Er fiel auf den Boden, stand dann wahrscheinlich noch so ein paar Sekunden und hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann fiel er um und die ganzen Scherben auf dem Boden. Das war es gewesen, was er für Einbrecher hielt. Im Licht des Tages denkt man sich, und davor habe ich Angst gehabt. Aber in der Nacht, wenn alles dunkel ist, denkst du da anders drüber nach. Und genauso hatten die Jünger auf dem See Angst. Aber bevor sie vor Angst vergingen, hat Jesus sich ihnen zu erkennen gegeben. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und jetzt geht wieder das Temperament mit Petrus durch. Die anderen Jünger müssen erst einmal mental begreifen, was da passiert ist. Dass ihr Herr Jesus Christus übers Wasser geht. Und da öffnet sich schon der Mund von Petrus zu dem Ausruf, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich glaube, in dem Augenblick dachte Petrus so in seinem Inneren, was habe ich da jetzt schon wieder gesagt? Hoffentlich nimmt Jesus mich da nicht so ernst, weil wenn ich da aufs Wasser rauf muss, dann wird's haarig. Das kann uns schon mal schnell passieren, dass wir was sagen und uns hinterher den Mund zuhalten wollen. Vielleicht hatte Salomo einen Menschen wie Petrus vor Augen, als er in Sprüche 17,28 schrieb, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Als in dieser Stunde Jesus auf dem Wasser zu ihnen kam, da wollte Petrus nur noch eins: da sein, wo Jesus ist. Nur bei ihm ist Sicherheit. Nur bei ihm ist Geborgenheit. Er war bereit, die scheinbare Sicherheit des Bootes zu verlassen. Im Boot, da waren die anderen. Im Boot, da konnte man sich festhalten. Im Boot, da war das Vertraute. Im Boot konnte man sich aus eigener Kraft helfen. Aber das Boot verlassen, dafür brauchte es Mut. Da muss man Gott vertrauen. In den meisten Bibeln steht über unsere Geschichte der sinkende Petrus. Ich finde, dass die Überschrift falsch ist. Während die anderen Jünger ängstlich im Boot hockten, erlebte er ein Wunder Gottes. Schließlich, er ging ja auf dem Wasser. Er ging raus aus dem Boot und ging übers Wasser, und das Wasser hat ihn getragen. Die anderen Jünger gingen nicht auf dem Wasser. Natürlich, Petrus kam in Not, aber in dieser Not erfuhr er auch Gottes Hilfe. Die anderen Jünger waren im Boot. Sie erlebten das alles nicht. Die Bibel berichtet uns das ja nicht. Aber es wäre doch mal interessant zu wissen, was dachten die anderen Jünger im Boot in dem Augenblick? Ich stelle mir das mal vor. Judas. Hoffentlich verlieren wir in dem Sturm nicht unsere Gruppenkasse. Matthäus. Als Zolleintreiber, da verlief mein Leben in ruhigeren Bahnen. Mit Geld, da kenne ich mich ja aus. Aber das hier? Oder Thomas, was dachte er? Also, wenn ich es mir recht überlege, kann das gar nicht sein, dass Jesus da übers Wasser geht. Das widerspricht allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Deshalb entscheide ich mich im Zweifel lieber für die Gültigkeit der bekannten Naturgesetze. Ich bleibe im Boot. Und Andreas, der Bruder von Petrus. Mein Bruder mal wieder. Mit seiner großen Klappe hat er sich wieder in Schwierigkeiten gebracht. Wir lachen darüber, aber ist es in der Gemeinde nicht oft auch so? Als meine Frau und ich damals zur Bibelschule wollten, da gab es nicht nur Zustimmung in der Gemeinde. Da kam eine gläubige Frau aus der Gemeinde auf uns zu und gab uns zu bedenken, dass wir da ein ganz schön großes Risiko eingehen würden, wenn wir unsere Arbeitsplätze aufgeben. Sie hat uns von dem Schritt abgeraten. Es war ja auch ein Risiko. Kaum noch Einnahmen, aber dafür noch mehr Ausgaben. Lebenshaltung plus Schulgeld. Und die bange Frage, was kommt nach der Bibelschule? Aber wir wussten, Gott hat uns gerufen. Oder jetzt vor 13 Jahren, Gott rief uns schon wieder aus den scheinbar sicheren Verhältnissen heraus. Werdet Missionare in Deutschland, führt Menschen zu Jesus Christus, seid abhängig von mir, lebt von Spenden. Total verrückt. Und doch, Gott rief. Und wenn Gott ruft, wer bleibt da schon stehen? Okay, Jonah schon, aber alle anderen sollten doch folgen. Genauso ist es doch auch in der Gemeinde. In der Gemeinde sind wir von Gott abhängig. In allem. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Was für evangelistische Aktionen wollen wir in der nächsten Zukunft durchführen? Muss irgendwo mal neu gebaut werden, ne? Da hinten, aber Toiletten sind gut geworden. Aber auch das war eine Entscheidung, die getroffen werden musste. Und bei all diesen Entscheidungen können wir nicht immer nur auf Nummer sicher gehen. Haben wir einen großen Gott oder haben wir ihn nicht? Jesus selber sagt in Matthäus 17, Vers 20, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Wir beten. Wir beten um solche Fragen. Wir reden darüber in der Gemeinde. Aber irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn nicht alle Fragen geklärt sind. Und da ist die Gemeindeleitung. Die Ältesten sind da gefragt. und in der Verantwortung vor der Gemeinde und vor Gott. Die Leitung hat die Verantwortung, auf Gott zu hören und das zu tun, was er sagt. Auch wenn vielleicht in der Gemeinde manche zweifeln. Und die Gemeinde hat die Verantwortung, der Leitung zu folgen, den Ältesten. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Hebräer 13, 17. Gerade in Lehrfragen oder wie die Gemeinde das Evangelium in die Welt trägt, da müssen die Ältesten, da muss die Leitung in der Abhängigkeit von Gott Entscheidungen treffen. Da geht es nicht um Demokratie, sondern um geistliche Führung. Da muss die Gemeinde hinter den Ältesten stehen und für sie beten und ihnen folgen. Petrus, der war zwar auf der einen Seite immer etwas vorschnell, aber er fragte auch, was er denn tun soll. Auf dem See fragt er Jesus ganz klar, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Also, er spricht mit Gott, er spricht mit seinem Herrn, Jesus Christus. Und Jesus nimmt ihn beim Wort. Komm, sagt Jesus. Jesus ruft ihn. Und Petrus kommt aufs Wasser. Er wagt den Glaubensschritt. Er verlässt das scheinbar sichere Boot und setzt seinen Fuß aufs Wasser. Es trägt. Das ist Glaube. Im sicheren Boot bleiben, ja, das ist Religiosität. Aber einen Glaubensschritt gehen, das ist biblischer Glaube. In Johannes 7, Vers 17 sagt Jesus zu den Menschen, die bezweifeln, ob er wirklich von Gott kommt oder gar Gott ist, wenn jemand seinen Willen tun will, wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich es mir selbst rede. Das ist eine provokante Aussage. Jesus fordert seine Zuhörer heraus, verlass deine Wohlfühlzone. Komm heraus aus deinem Studierzimmer. Du willst wissen, ob ich wirklich von Gott komme, ob ich wirklich Gott bin. Du willst wissen, ob ich Gottes Sohn bin. Das kannst du herausfinden. Aber dafür verlass deine Bequemlichkeit. Komm heraus. Vertrau dich mir ganz an. Und erst dann wirst du mich ganz erkennen. Hier geht es ja darum, Gottes Willen wirklich umzusetzen. Wenn er sagt, so und so ist das, vertrau drauf und tu's. Und dann wirst du merken, es trägt. Jawohl. Traust du dich? Oder bleibst du lieber im Boot? Und das ist die Frage, die Gott allgemein stellt. Es ist ja die Frage auch, die er Ungläubigen stellt. Vertrauen. Sind sie bereit, ihre Bequemlichkeit zu verlassen und sich mit Gott zu versöhnen, weil Jesus Christus den Weg frei gemacht hat? Ich gehe mal davon aus, jeder von euch hier hat diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Aber wenn nicht, was ist dann? Dann sitzt du hier und kennst diesen Jesus gar nicht. Aber die Gemeinschaft hier ist toll. Und Jesus Christus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ich habe am Kreuz von Golgatha den Weg frei gemacht. Über Jesus heißt es, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Liebe Gottes. Er hat den Weg am Kreuz freigemacht und er ruft dazu auf, kehr um vom breiten Weg, auf dem du bist, auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Der breite Weg, der führt zum Verderben. Und Jesus, er klopft nur an. Er bittet nur. Niemand wird gezwungen. Aber er will dir alles bieten. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, ändere das noch heute. Gott wünscht sich von uns, dass wir Glaubensschritte gehen. Sei ein Mensch, der im Glauben vorangeht. Wage viel mit Gott. Und der nächste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist Im Zweiten, der springt immer wieder zurück. Ich glaube, das kann man vergessen. Da, im Zweifel schaue auf Jesus. Petrus geht auf dem Wasser. Er schaut auf Jesus und setzt einen Fuß vor den anderen. Die anderen Jünger staunen und Jesus schaut ihn an. Auch Petrus schaut auf Jesus. Aber plötzlich muss er den Blick auf die Wellen und den Wind werfen. Der See ist aufgewühlt. Der Wind zerrt an seinen Haaren und seinem Gewand und er verliert das Gleichgewicht. Angst durchströmt seine Glieder. Zweifel macht sich breit, ob der Glaubensschritt aus dem Boot heraus der richtige für ihn war. Kann das Wasser ihn tragen? Und schon fühlt er, dass das Wasser an seinen Beinen emporsteigt. Und er ruft laut aus, Hilfe, ich sinke! Kann passieren. Du gehst einen Glaubensschritt und plötzlich kommt Dicke. So heftig hattest du dir das nicht vorgestellt. Und du bekommst Zweifel, ob du Jesus wirklich vertrauen kannst. Elia, auch im Alten Testament, er ging einen Glaubensschritt nach dem anderen. Und dann schlussendlich auf dem Karmel, einem kleinen Höhenzug, dort erlebte er das große Showdown. Die Baalspriester auf der einen und er auf der anderen Seite. Und der Gott Israels stellt sich zu dem Gebet Elias. Er schickt das Feuer und die Baalspriester stehen ziemlich doof da und am Ende werden sie getötet. Gott, der Herr, hat sich zu dem Opfer von Elia gestellt. Aber als dann Isabel am nächsten Tag, also die Frau des Königs, ihm eine Todesdrohung schickte, also ich kann mir vorstellen, Elia nahm sein Smartphone und dann hier, oh, Isabel hat was geschickt. Morgen bist du ein Kopf kürzer. Na gut, WhatsApp gab es damals nicht. Aber sie hat ihm jedenfalls die Nachricht zukommen lassen. Und mit einmal bekam er Angst und wurde depressiv. Und er floh. Paulus verkündigte das Evangelium und kam ins Gefängnis. Ja, stell dir vor, du bist Paulus. Und Gott hat dich gerufen. Du sollst den Heiden das Evangelium verkündigen. Und du tust es. Und Menschen kommen zum Glauben. Und du denkst dir, ja, der Herr segnet mich. Und dann wirst du festgenommen. Bist im Gefängnis, im Block, die Füße im Block. Und du denkst dir nur, Herr, du hast gesagt, ich soll verkündigen. Vom Gefängnis war da nicht die Rede. Da kann schon irgendwie der Glaube an Gott ins Schwimmen geraten, wenn einem das passiert. Da kommt Zweifel auf. Gleich nach der Bibelschule waren wir schon einmal im vollzeitlichen Dienst. Aber Probleme in der Gemeinde ließen uns daran zweifeln, ob das wirklich der Weg von Gott war. Und wir gingen zurück in den normalen Beruf. Kein Glaubenswagnis mehr. Es hat Jahre gedauert, bis wir wieder so weit Gott vertrauen konnten, dass wir alles in seine Hand legten. Wenn du Gottes Wege gehst, hat Gott nicht versprochen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist nicht so. Ja, es gibt Gemeinden, die das so verkünden, aber das ist nicht so. Gott ist immer dabei. Gott wird dich immer tragen. Er geht mit dir auch in den schwierigsten Zeiten, auch im Todestal, wie es im Psalm 23 heißt. Aber das bist du auch im Todestal. Es wird Probleme geben. Du wirst Zweifel bekommen, ganz gewiss. Und dann wünscht sich Gott von dir, schau im Zweifel auf mich. Und so steht es auch im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Vielleicht zweifelst du, ob es richtig war, ein Glaubenswagnis einzugehen. Dann mach's wie Petrus. Er rief nicht seine Freunde im Boot. Er hat nicht gesagt, ich sinke, helft mir. Das hat er nicht gesagt, sondern er sprach mit Jesus. Ich sinke, hilf du mir. Er hat sich an den Richtigen gewandt. Im Zweifel schaue auf Jesus. Petrus rief: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Deshalb, wenn du in Not bist, wenn Zweifel aufkommen, schau auf Jesus. Flieh zu ihm. Im Zweifel, schau auf Jesus. Und als letztes ruft uns diese Begebenheit zu: Staune und erkenne Jesus. Petrus wird gerettet. Jesus zieht ihn aus dem Wasser. Aber Jesus tut noch mehr. Er stillt den Sturm. Und im Johannesevangelium, wo parallel auch davon berichtet wird, also verschiedenen Evangelien, sind ja die gleichen Geschichten oft und immer wieder mit ein bisschen anderem Inhalt. Und im Johannesevangelium sehen wir, dass die dann sofort, er holt Petrus ins Boot und sofort sind sie am Ufer. Wie auch immer das geschah. Ob das Boot mit einmal auf 200 km/h beschleunigte, ich weiß es nicht. Aber mit einmal waren sie am Ufer. Jesus hat viel mehr getan, als nur Petrus geholfen. Er hat seine Macht gezeigt, indem er den Sturm stillte und das Boot sofort ans Land brachte. Und die Jünger, die im Boot geblieben waren, reagierten mit Anbetung. Dort steht in Vers 33, da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Wenn wir Großes mit Gott erleben, dann haben nicht nur wir ein großes Erlebnis mit Gott, dann sehen die Menschen um uns herum Gottes Herrlichkeit und fangen an, Gott zu loben. Ist ja auch so ähnlich bei den Freunden im Feuerofen. Sie erleben an ihrem Leib das Wunder Gottes, sie verbrennen nicht im Ofen, aber der König und seine Untergebenen, die sehen dieses Wunder und preisen Gott. Hätte Petrus nicht im Glauben diesen Schritt aus dem Boot getan, hätte er nicht reagiert, als Jesus sagte, komm, dann hätten sich die anderen Jünger zum Schluss nicht anbetend niedergeworfen und Jesus als den Sohn Gottes angebetet. Petrus war später eine der drei Säulen der Gemeinde. Er verkündete zuerst den Heiden das Evangelium. Er machte viele Fehler. Aber Gott konnte ihn gebrauchen. Warum? Er war bereit, seinem Erlöser, Jesus Christus, kompromisslos zu folgen. Und er gab sich ganz hin, koste es, was es wolle. Er kam ins Gefängnis. Und später wurde er laut Überlieferung wegen seines Glaubens getötet. Aber hätten er und andere nicht mutige Glaubensschritte getan, dann könnten wir heute nicht Jesus Christus, den Sohn Gottes, anbeten und ihm nachfolgen. Dann gäbe es keine Freistilgemeinde. Auch keine Ebeneser. Deswegen, wage viel mit Jesus. Im Zweifel, schaue auf Jesus. Und als letztes, staune und erkenne Jesus. Sei ein Vorbild im Glauben. Vertraue nicht auf dich selbst, sondern komm, wie Petrus, vom Selbstvertrauen zum Gottvertrauen. Geh voran, denn nur dann kannst du im Glauben wachsen. Und nur dann kann Gott durch dich Großes bewirken, wie durch Petrus. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, hab du Dank. Hab du Dank, dass du wirklich Gott bist. Du bist Gottes Sohn. Ja, und als du damals auf dieser Welt umhergegangen bist mit deinen Jüngern, sie haben viel mit dir erlebt. Und hier auch auf dem See hast du gezeigt, dass du wirklich Gott bist. Aber du hast auch, ja, Petrus geholfen, im Glauben zu wachsen und dich in aller Not, die immer wieder kommt, an dich zu wenden und von dir die Hilfe zu erwarten. Und hilf da auch uns, dass wir bereit sind, wenn du uns rufst, Glaubensschritte zu gehen. Und dass, wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir auf dich schauen und Hilfe von dir erwarten. Herr, verherrliche du dich immer wieder aufs Neue, auch durch uns. Darum bitten wir dich, Herr. Amen.